weil man eben sich sehr nah kommt, körperlich, emotional, seelisch, nichts übereinander weiß und damit ein Riesenraum geöffnet wird für Fiktion. Damit ist das, dadurch ist der Tango so, so inspirierend, weil er diesen Raum öffnet.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Cabeceo.at. Diesmal bin ich wieder zu Gast und Lea Martin ist der Gast, wo ich jetzt allerdings zu Hause bin, bei ihr in Berlin, nicht in Wien diesmal. Ich freue mich sehr, dass ich dich treffen kann. Dich kenne ich von Kolumnen im Tango-Danzer, Tango-Magazin. Ich kenne dich als Autorin von einerseits Büchern über den Tango an sich. Ich weiß, dass du aber auch andere Themen eigentlich vorher hattest und auch immer noch nebenbei hast, nehme ich an. Sodass sich mir die Frage eigentlich natürlich stellt, sozusagen, was war zuerst da, die Liebe zum Tango oder das darüber schreiben wollen? Wie bist du eigentlich zum Tango gekommen, Lea?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du hier bist und dass ich zu Gast bei Cabeceo sein darf. Wie bin ich zum Tango gekommen? Ich glaube, die Geschichte fängt mit dem Tanzen an. Also nicht mit dem Tango, sondern mit dem Tanzen. Ich habe immer schon getanzt. Ich habe schon sehr früh als Kind Ballett gemacht und bin auch aufgetreten in einer Tanzgruppe der Tanzschule. Habe also schon mit im Kindesalter Wiener Walzer getanzt. Auch aufgetreten mit diesem Wiener Walzer. Und ich glaube, diese frühe Prägung, also so früh getanzt zu haben, hat mich geprägt. Das ist einfach immer in mir gewesen. Auch meine Eltern waren begeisterte Standardtänzer. Und sie zu sehen, wenn sie getanzt haben, war für mich immer ein schöner Glücksmoment und hat mir, glaube ich, schon sehr früh das Gefühl gegeben, dass Tanzen grundsätzlich die Fähigkeit hat, den Alltag auszublenden, momentweise. Ja, egal wie schlecht die Ehe war oder wie zerstritten die Familie war, wenn meine Eltern getanzt haben, dann war das so ein leuchtender Moment. Und ähnlich habe ich es empfunden, wenn ich getanzt habe, das waren leuchtende Momente. Und ich glaube, das ist was ganz Tiefes, was immer schon in mir war, bevor der Tango in mein Leben kam. Und der Tango kam in einem Moment in mein Leben, wie es, glaube ich, bei vielen ist, in einer Umbruchsituation. Also in der Phase, als meine Kinder langsam erwachsen wurden und sich abgenabelt haben und dann so ein Umbruch ist, was passiert nach der Familienphase. In dem Moment hab ich den Tango oder hat der Tango mich gefunden und das war Liebe auf den ersten Blick.
Und trotz aller Anfangsschwierigkeiten, die es sicher gegeben hat?
Naja, technische Schwierigkeiten. Also sicher war es eine große Herausforderung. Also es war eine Herausforderung, weil ich viele Dinge, die so gefordert wurden, mach mal deine Rippen zusammen oder so, ich wusste gar nicht, was sie von mir wollten.
So esoterische Anleitungen,
ja. Ja, es gibt so esoterische Anleitungen. Oder ich weiß auch, wie ich verzweifelt war, beim Lernen des Ochos zu beginnen, weil das sehr verkopft erklärt wurde und ich überhaupt keinen Zugang dazu hatte, diese ganzen abstrakten Begriffe von Dissoziation und in meinen Körper zu übersetzen, ging irgendwie gar nicht. Das heißt, der Tango, die Reise in den Tango fing für mich damit an, dass ich mich mit meinem Körper befasst habe und angefangen habe, Pilates zu machen und mich zu spüren. Und diese Orte zu spüren, von denen die Tango-Lehrerinnen und Lehrer gesprochen haben.
Das heißt, es hat viel mitgenommen. Das gab es vorher auch nicht, dieses Spüren.
Nee, das gab es vorher nicht in der Form, richtig. Ja. Also Tango hat für mich ausgelöst, mich mit meinem Körper zu befassen, Sport zu machen. Ja, also ihn Muskeln zu trainieren. Ihn beherrschen zu wollen, das hatte ich vorher in der Form gar nicht, nein. Und ich habe auch lange nicht getanzt zwischendrin. Also diese ganze Familienphase war für mich eher geprägt durch unter einen Hut zu bekommen, zu arbeiten, die Kinder zu erziehen, nebenher noch ein bisschen zu schreiben. Das war sehr, sehr anspannend. Da war auch gar kein Raum für mich so sehr, also für mich, meinen Körper und diese Lust am Tanzen. Und die ist durch den Tango wieder gekommen. Und durch den Tango ist auch gekommen die Ermutigung, mich nicht zu entscheiden für eine Lebensvariante. Ich habe davor stark den Eindruck gehabt, dass ich meine künstlerische Seite, meine Autorinnenseite fast so was wie aufgegeben habe dafür, dass ich meine Kinder ernähren wollte durch einen Brotjob und auch musste. Und der Tango mit seinem Standbein-Spielbein hat mich irgendwie darauf gebracht, dass das kein Entweder-Oder ist, sondern dass ich auch im richtigen Leben ein Standbein, ein Spielbein haben kann.
Also auch metaphorisch.
Ich habe praktisch zeitgleich zum Tango-Tanzen angefangen, meinen Verlag zu reaktivieren und mich einfach zu trauen und mir zu sagen, das ist mir jetzt egal, ob andere das voll professionell machen mit Kreditaufnahme und so, ich mache das jetzt einfach on my way. Ja. Und das hat alles mit dem Tango zu tun.
Was war eigentlich oder ist eigentlich der Knackpunkt am Tango, der dich dazu gebracht hat, zu sagen, das ist es offensichtlich wirklich, also das ist meins und oder auch meines, du bist nicht alleine damit, aber was war für dich das, oder was ist für dich das ganz besondere Wesensmerkmal des Tango Argentino?
Die Musik. Also die Musik hat einen Zauber, finde ich, dass in dem Moment, wenn ich sie höre, also wenn ich mich einem Raum nähere, in dem Tango stattfindet, werde ich innerlich auf eine Weise ruhig, die ich sonst allenfalls von mir kenne, wenn ich eine Kirche betrete. Das ist ähnlich. Also Kirchen machen mich auch innerlich ruhig. Und ich finde, der Tango als Musik vermittelt eine, für mich, so eine seelische innere Ruhe. Ich fühle mich im Tango zu Hause, in der Musik. Es ist erstmal wirklich nur die Musik. Und
von der man ja nichts weiß, wenn man nicht selbst Tango tanzt. Also sie wird nicht im Radio gespielt.
Sie wird nicht im Radio gespielt,
außer Piazzolla.
Nein, aber sie wird schon. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich hatte gelegentlich eine Begegnung mit Tango, weil im Café Bilderbuch in Schöneberg gelegentlich sonntags Tango gespielt wurde. Und da haben auch Paare gesungen. Also ich kann mich erinnern, dass ich manchmal in dieser Familienphase, wenn ich dann mal frei hatte, sonntagnachmittags in diesem Café war und da die Musik gehört habe, auch live. Musik. Ich erinnere mich, dass da ein Pianist gespielt hat und eben, es waren wenige Paare, aber die haben sich dann eben bewegt, die sahen schön aus und diese Mischung aus schön aussehen, sich anmutig bewegen, harmonisch bewegen zu dieser wunderschönen, melancholischen Musik hat mich sehr berührt und als ich dann, wann kam die Tango-Musik wieder in mein Leben, ich weiß nicht genau, ich habe sie irgendwann wieder gehört und plötzlich habe ich gedacht, so jetzt möchte ich das auch tanzen. Aber diese Momente, die Musik zu hören und so verzaubert zu sein, das habe ich bis heute, wenn ich auf eine Milonga gehe. Also wenn ich ins Nu zum Beispiel gehe, in diesen schönen Tanzort, wo ich auch meine erste Schnupperstunde übrigens gemacht habe. Und wenn ich da so die Treppen hochgehe in diesem Fabrikgebäude, dann habe ich ein Gefühl wie Verliebtheit. Ich bin in diese Musik verliebt, in diese Atmosphäre. Und ich nähere mich mit dieser Musik und dieser Atmosphäre mit einem wirklichen Glücksgefühl. Und das ist noch unabhängig davon, da habe ich noch gar nicht getanzt. Und das ist was sehr Beglückendes.
Du sagst aber Tango-Musik, ich meine, aber Tango-Musik ist sehr weit gestreut. Es gibt eben die Musik der Goldenen Ära, es gibt die Musik davor, es gibt die Musik danach, es gibt Neo-Tango, es gibt Elektro-Tango, aber ich nehme an, du sprichst eher von der Goldenen Ära. Das ist
die Fresedo
und Troilo und
diese. Ja, genau, ich spreche von der Ära, ja. Also ich mag auch diese anderen Musik-Tango-Richtungen. Ich bin auch offen. Ich mag auch Neo-Tango gelegentlich. Ich mag das alles. Und ich mag vor allen Dingen die Atmosphäre auf den Milongas. Also diese Mischung auch von Musik ist was sehr Schönes. Wie ich ja überhaupt den Tango empfinde als eine Mischung von Musik. Ich glaube, das macht auch seinen Zauber aus, dass er so viele verschiedene Traditionen in sich aufgenommen hat und verschmolzen hat zu etwas, was ich persönlich auch nicht satt werde zu hören. Bei anderen Songs oder Musikrichtungen ist es ja dann doch so, dass man sich das eher mal überhört. Geht mir beim Tango nicht so. Mhm. Da habe ich eher das Gefühl, dass man immer noch mal was entdeckt und es einfach immer aufregend bleibt. Und auch diese Mischung aus, es bleibt immer aufregend, etwas Neues zu entdecken und gleichzeitig gibt es aber so ein Gefühl von Vertrautwerden damit oder sich zu Hause fühlen. Das ist eine schöne Kombination.
Das ist mal die Komponente der Musik. Beim Tanzen kommt aber noch dazu die Komponente der Berührung und die konkreten Abläufe. Hast du am Anfang schon gewusst, Tango Argentino ist eigentlich anders als die Standardtänze, als die Ballroom-Tänze, also sprich im Sinne von, es gibt Sequenzen und wenn die so anfängt, dann hört die auch genauso auf und die haben Namen und auch, vielleicht gibt es 100 Sequenzen, aber dann ist Schluss damit. Wusstest du von Anfang an schon, dass es eigentlich keine Sequenzen gibt, sondern nur Elemente, die man nach Belieben neu zusammensetzen kann? Wenn man Glück hat, kommst du an den Lieder. Ich nehme an, du bist eher Follower, der auch in der Lage ist, das zur Musik vorzuschlagen und zu interpretieren. Also nicht, dass du, wann hast du gemerkt, dass es eigentlich ein wirklich rein improvisierter Tanz ist und dass dieser Grundschritt in Wahrheit nur ein erstes Hilfsmittel ist, um da reinzukommen?
Von Anfang an. Also von der ersten Schnupperstunde an war klar, dass Tango was ganz... Es lag an dem Lehrer, das war Thomas Rieser damals, der das im Nu geleitet hat, den Kurs, und der auch gleich zu mir gesagt hat, ich käme aus dem Standard, man sieht es an der Haltung, und ich habe meine Haltung korrigiert. Und dann hatte ich schon verstanden, das mit der Haltung. Und dann hatte ich das Glück, dass ich zufällig jemanden getroffen hatte in dem Schnupperkurs, den ich aus beruflichem Kontext kannte und der schon Tango konnte. Und ich fand diese Begegnung mit ihm, also diese Berührung und dieses, ich habe so viel von ihm gespürt, also in dieser Umarmung. Und es war von Anfang an eine Improvisation, auf die Musik zu gehen. Das hat mich vollkommen fasziniert. Ja, das war von der ersten Stunde an und hat sich dann intensiviert. Also ich fand auch sehr eindrucksvoll, in einer der ersten Unterrichtsstunden zu erleben, dass man selbst ohne sich zu berühren spürt, wie der Körper des anderen gleich sich bewegen wird. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, dass ein Grund für die Beliebtheit des argentinischen Tangos aktuell ist, dass er so einen starken Kontrapunkt setzt zu dieser online digitalisierten Welt, in der wir uns sehr viel bewegen und die rein im Kopf und virtuell stattfindet. Und argentinischer Tango ist für mich das Gegengewicht. Das ist sehr sinnlich, geht nur offline. Also im Tanz geht das nur offline. Ja, ist Berührung, Begegnung konkret und führt eben auch dazu, weil man sich so auf ihn konzentrieren muss oder einlassen muss, dass man nicht an was anderes denken kann. Es ist ja unmöglich, Tango zu tanzen und gleichzeitig irgendwas zu konzipieren oder einen Einkaufszettel durchzugehen, wie es bei vielen anderen Tätigkeiten der Fall ist. Das ist beim Tango nicht möglich. Und das ist für mich persönlich bietet eine große Entspannung zu dem, was ich sonst mache, weil mein Geist eigentlich unentwegt am Arbeiten ist. Im Tango nicht. Da hat er wirklich mal Pause. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das für viele andere Menschen auch so ist, weil ich bin ja nicht alleine damit, dass ich sehr viel geistig unterwegs bin und immer am PC sitze und möglichst multimedial auf vielen Kanälen gleichzeitig. Im Tango bist du auf einem Kanal unterwegs, mit einem Menschen.
Für immerhin eine Viertelstunde und das sehr intensiv.
Ja.
Ja. Das Thema der Berührung, wie ist das für dich? Also aus meiner Erfahrung, erstens mal als Anfänger war das Wechseln von der offenen Tanzhaltung in eine sehr geschlossene, enge Tanzhaltung, so wie wenn es ein neuer Tanz gewesen wäre. A, ich konnte nichts mehr plötzlich, nichts mehr hat funktioniert. Und B, es war ja doch ein Eindringen oder ist ein Eindringen in die Privatsphäre auf eine unglaubliche Art und Weise. Und die wird beibehalten noch dazu, so lange jetzt, abgesehen vielleicht von gewissen Elementen, die man macht und wo das nicht möglich ist, aber im Prinzip kommt man wieder zusammen. Hast du dich schnell damit zurechtgefunden, mit dieser Nähe, mit diesem Eindringen in deine persönliche Privatsphäre, die ja so eng geht und die noch dazu ist, nicht nur mit dem Kurspartner passiert, sondern auch mit Longers, mit wildfremden Menschen?
Also ich bin sehr dankbar, dass du das so benennst, dass du das nennst, Eindringen in die Privatsphäre. Das finde ich, wird viel zu wenig gesagt, dass es sich genau darum handelt. Und ich fand auch, dass das im Unterricht zu wenig thematisiert wird. Also es wird so als selbstverständlich angesehen, dass man mit jedem in enge Umarmung geht. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin ist es sehr üblich, Partnertausch zu machen und das sozusagen auch zu anzuregen, also die Tanzenden anzuhalten, das zu tun. Das war für mich eine absolute Überforderung. Also das ging für mich gar nicht und war auch ein Moment, wo ich, war mein kritischster Moment im Tango. Also da war ich wirklich drauf und dran, mich zu verabschieden, weil ich das weder konnte noch wollte. Also es waren zwei Dinge. Ich konnte es nicht, ich wollte es auch nicht. Ich meine, gerade als Frau und mit einer Tradition, du weißt, dass viele Frauen sexuelle Übergriffe erlebt haben in ihrem Leben. Wenn man Übergriffe erlebt hat in seinem Leben, ist man besonders sensibel für jede Form von Eindringen in die eigene Privatsphäre. Und es ist auch besonders wichtig, sich abzugrenzen, sich abgrenzen zu können. Und die Selbstverständlichkeit, mit der viele führende Männer im Tango erwarten, dass man ihnen sich an den Hals schmiegt, fand ich schockierend und ging, wie gesagt, für mich gar nicht. Ich habe dann eine Kollegin gehabt, die aus dem Grund aufgehört hat, Tango zu tanzen, mit der ich auch darüber gesprochen habe. Und habe dann für mich einfach entschieden, dass ich nicht aufhören möchte, weil ich es dazu zu sehr liebe, und hatte den Glücksfall, dass ich in der Zeit mit jemandem liiert war, mit dem ich auch Tango getanzt habe und habe mich sozusagen rübergerettet erstmal, indem ich nur mit ihm getanzt habe. Also ich habe die enge Umarmung dann in einer Beziehung getanzt, da ging das für mich, und habe sozusagen erstmal das Problem übersprungen. Ja, habe also Tango gelernt in dieser Verbindung, und als die sich dann löste, habe ich für mich entschieden, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich sozusagen eine Rolle für mich finde als Tangera, wo ich sage, in dieser Rolle mache ich das, so wie ich die Rolle als Gremienreferentin in meinem Brotjob ausübe oder die Rolle als Mutter. Man hat so viele Rollen. Und ich habe dann für mich einfach entschieden, dass das eine Rolle ist. Also die Tango-Tänzerin ist eine Rolle von mir, die ich gerne mache. Und in der Rolle begebe ich mich in eine Nähe und lasse zu, dass jemand in meine mir körperlich sehr nahe kommt, wie ich es sonst nicht tun würde und auch nicht tun werde. Also ich habe gelernt, dann eine Grenze zu ziehen. Und das konnte ich am Anfang auch nicht. Da war mir das auch nicht so klar, dass man das muss. Da war alles eins. Da war ich ein Mensch und fand es schwierig.
Wie ist das aber jetzt? Jetzt tanzt du doch schon länger.
10 Jahre.
10 Jahre, ja. Entstehen da nicht dann auch immer wieder auch sehr positive, überraschende Momente, wo man dieses Eindringen in die Privatsphäre dann also als besonders aufregend und positiv genießen kann und froh ist, dass man das kennenlernen durfte? Also anders ausgedrückt, kannst du dich schon daran gewöhnen, dass
das passiert? Ja, also wir haben ja jetzt gesprochen, also ich war dankbar für den Begriff mit dem Eindringen für die Anfangsphase. Ja, jetzt
das kann man jetzt akzeptieren und man kann es auch einladen oder eben ablehnen.
Ich würde es jetzt nicht mehr so nennen. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist was anderes, wenn ich jetzt auf eine Milonga gehe. Ich biete es ja auch an. Also dann umarme ich mich mit einem Mann, der mit mir tanzt, oder einer Frau, die mit mir tanzt. Das ist ja ein einverständiges, ein einvernehmliches Ereignis. Ja. Und diese Einvernehmlichkeit ist wichtig. Und ich weiß inzwischen auch, dass ich nicht mit jedem tanzen muss, der mich auffordert. Das ist natürlich als Anfängerin, war es zumindest für mich, wenn man so reinkommt in diese Szene, alles ganz durcheinander. Und ich war dankbar, wenn überhaupt jemand mit mir getanzt hat, wo ich noch keine Balance hatte und nichts richtig konnte. Und hätte mich auch nicht getraut, mich so abzugrenzen, wie ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Das ist jetzt ganz anders. Ich bin jetzt natürlich viel, viel souveräner. Ich tanze nur, wenn ich möchte. Ich tanze auch nur eng, wenn ich es möchte. Also ich habe auch gelernt, man kann auch jemanden, der mich an sich quetscht, den kann ich auch auf Abstand schieben. Auch das ist möglich. Ja, man ist ja nicht, nur weil man in einer Rolle ist, gefangen in irgendwelchen Regeln, die einem selbst zuwiderlaufen. Also ich würde heute den Begriff so nicht für mich persönlich verwenden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für AnfängerInnen immer noch eine Herausforderung ist. Mhm.
Gibt es jetzt auch noch Situationen, wo du das als übergriffig erlebst beim Tango-Tanzen, wo du sagst, das ist eigentlich, gehört nicht mehr zum Tango dazu? Passiert das?
Das gibt
oder,
es.
Oder kennst du es auch von Frauen, mit denen du sprichst, die das erlebt haben?
Ja, also übergriffiges Verhalten gibt es im Tango. Der Tango ist keine Insel. Also er ist ein bisschen eine Insel, oder man möchte gerne, dass er eine Insel ist, wenn man ihn liebt. Aber er ist keine wirkliche Insel. Und es gibt natürlich rücksichtsloses, übergriffiges Verhalten, sowohl beabsichtigt als auch, ich denke oftmals auch unbeabsichtigt, ja, weil es einfach aus Ungeschicklichkeit oder mangelnder Sensibilität auch für sich selbst und für den anderen. Das laufen nicht alle Menschen rum und sind irgendwie hochsensibel, ja, sondern viele Menschen haben so ein Gespür gar nicht. Und man muss dann eben sehr deutlich kommunizieren, wenn man etwas nicht möchte. Ja, gibt es. Aber wie gesagt, das gibt es wie im restlichen Leben auch. Und ich glaube, die Kunst ist zu lernen, damit umzugehen und sich dann eben abzugrenzen, wenn es nötig ist. Also für mich überwiegen seit geraumer Zeit eindeutig die positiven Erlebnisse. Auch der Verbindung. Die Verbindung kann eben was sehr, sehr Schönes sein. Diese Nähe kann auch die körperliche Nähe kann was sehr, sehr Schönes sein. Man darf nicht vergessen, dass dabei ja Hormone freigesetzt werden. Mein Lieblingshormon, das Oxytocin, das Bindungshormon, ja,
wird freigesetzt. Meines ist Vasopressin.
Vasopressin?
Nein, bei den Männern.
Ah ja, okay. Aber Oxytocin wird auch bei Männern freigesetzt.
Ja, aber ich habe irgendwie gelesen, aber es kann ein völliger Nonsens sein, dass es bei Männern eher das Vasopressin wäre. Aber auch Oxytocin.
Das muss ich mal googeln, das hat sich mir ja noch gar nicht vorgestellt. Aber, auch, ja. Ja. Also ich weiß, dass Oxytocin, mit dem habe ich mich relativ viel beschäftigt, auch bei Männern freigesetzt wird und dass eben damit zusammenhängt diese eine bekannte Regel im Tango, dass man nicht mehr als eine Tanda mit jemandem tanzen soll, den man nicht kennt. Also so als, wenn man sich davor sicher schützen möchte, keine Gefühle zu entwickeln. Denn Oxytocin, dieses Bindungshormon, führt ja dazu, dass man sich, wenn man jetzt tanzt und tanzt und tanzt und tanzt, so etwas entwickelt, was so Pseudo-Liebesgefühle sind, die keine echten Gefühle sind, sondern das sind einfach hormonell bedingte Gefühle. Die habe ich zu Beginn meiner Tango-Karriere hinreichend gehabt, wovon ja auch meine Geschichten erzählen. Ja. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen, auch mit Profis, dass es mir nicht alleine so geht. Das erlebt im Grunde jede, dass diese Hormonwallungen eben zu Gefühlsverwirrungen führen. Das ist ganz normal. Und man kann sich eben daraus retten, in Anführungszeichen, indem man bestimmte Regeln einhält. Ist ja jetzt nicht, man muss ja nicht partout immer nur drei Tänze mit jemandem tanzen, aber das im Kopf zu haben, dass es natürlich, egal wie erfahren man ist, immer eine Rolle spielt, niemand ist stärker als sein Körper. Und der reagiert einfach menschlich mit Hormonausschüttung.
Ja, aber hat sich dann niemals bis jetzt die Situation ergeben, dass du mit jemandem getanzt hast und dann schon den Wunsch gehabt hast, also ich weiß es nicht, ich würde jetzt wahrscheinlich schon sehr gerne, wenn der fragen würde, mitfahren. Und Tango war halt dann sozusagen, es gibt ja auch den Spruch, Tango ist sozusagen das Holz und das vertikale Vorspiel. Ja.
Und was war jetzt die Frage?
Die Frage war, hast du das immer unter Kontrolle gehabt, auch bis jetzt, und so gewusst, das ist ein Spiel für diese Viertelstunde?
Nein.
Und dann?
Nein, ich habe versucht zu sagen, nein, das habe ich gar nicht immer gewusst. Das ist ein Lernprozess gewesen und wie wenig ich es gewusst habe, besonders zu Beginn davon zeugen viele meiner Kolumnen und vor allen Dingen die Erzählungen. Ja, also nein, das hat für viel Verwirrung, für viel Aufregung in meinem Leben gesorgt. Das ist ja auch nicht was unangenehm ist, sich zu verlieben. Auch im Tango sich zu verlieben, halte ich für relativ normal. Ich glaube, da wird sich wahrscheinlich sogar mehr verliebt als irgendwo anders, eben wegen dieser, man hat ein tolles Hobby zusammen, man erlebt, hat schöne Momente zusammen. Wenn man jetzt nicht festgebunden ist, was spricht dagegen, sich zu verlieben? Das ist, glaube ich, relativ normal. Ja? Es ist nur halt nicht das wirkliche Leben. Also die Verbindung im Tango kann ein Auslöser sein, um sich kennenzulernen, aber das ist keine Basis für eine Beziehung.
Es kommen noch viele andere Dinge zusammen.
Ja. Da hat die Veronika Tumanova, ich weiß nicht, ob du sie kennst,
Essayistin. Den Namen auf jeden Fall, ich habe sie auch zitiert in meiner Episode über Tango und Beziehung oder Tango in der Beziehung.
Genau. Weil die befasst sich auch mit diesem Thema Liebe und Tango und sie sagt das auch, dass sie denkt, dass eben Tango nicht ausreicht als Basis für eine Beziehung, auch wenn manche das glauben und sich dann wundern, warum da nur Drama und Chaos draus entsteht. Weil der Tango, wenn man nur den Tango als Basis für eine Beziehung hat, er bringt ja auch viel Potenzial für Eifersucht. Ich glaube, das ist...
Du hast ja einen Partner gehabt, mit dem du auch Tango getanzt hast. War Eifersucht da auch ein Thema?
Ein großes Thema, ja. Und da bin ich auch nicht alleine. Das hat der Konstantin Rüger, ein Tango-Profi hier aus Berlin, der hat es in einem Interview zu mir so beschrieben. Er hat gesagt, Tango sei ein Brandbeschleuniger für Eifersucht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also Tango löst nicht an sich Eifersucht aus. Eifersucht hat ja immer was zu tun mit eigenem Selbstwertgefühl. Ja, aber er ist eben Brandbeschleuniger trifft das sehr gut. Und ich wurde im Tango und in dieser Beziehung sehr stark mit meinem Selbstwertgefühl oder mit den Lücken konfrontiert. Ja, und ich wurde auch sehr, ich war sehr eifersüchtig. Es ist nicht nur so, dass ich Eifersucht des Partners erlebt habe, sondern auch ich war sehr eifersüchtig und das konfrontiert mit solchen Themen. Aber ich finde am Tango schön, es konfrontiert dich direkt mit diesen Themen. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich was Tolles. Man muss nicht in der es ist immer auch ein bisschen Therapie dabei beim Tango.
Was jetzt die Frage aufbringt, sind ich bin jetzt wirklich neugierig, sind Tango-Tänzer die besseren Liebhaber? Also, das ist die Überleitung zu deinen Werken. Natürlich auch, du hast ein Buch geschrieben.
Ja, natürlich.
Mit Kurzgeschichten.
Und natürlich ist die Standardantwort zu sagen, dann liest das Buch, dann steht die Antwort drin. Natürlich sind es nicht die besseren Liebhaber. Das wäre ja.
Absurd.
Ja. Wobei, ich meine, die Frage fand ich deswegen interessant, auch als Titel, weil es spontan schon irgendwie nahe liegt. Also Männer, die Tango, also grundsätzlich Männer, die tanzen, sind schon besonders, weil Männer in der Regel es schwerer haben zu tanzen als Frauen. Das ist ihnen jetzt nicht so in die Wiege gelegt, jedenfalls nicht in unserer Gesellschaft.
Hat mit dem Rollenbild jetzt auch
zu tun. Rollenbild, hat ja. Mit dem Rollenbild Mann zu tun, weil Tanzen grundsätzlich ja doch eher als weiblich gilt oder als nicht so männlich. Und Tango allemal. Das erlebe ich wirklich auch im beruflichen Kontext, wenn ich darüber spreche. Also da gibt es so eine Art von, was soll ich sagen, faszinierter Geringschätzung. Ja, also das, wenn man mit Männern darüber spricht. Also als Frau ist das irgendwie okay, ich werde irgendwie interessant, ich werde dann so ein bisschen so eine schillernde Figur. Also eine Frau, die Tango tanzt, ist so ein bisschen eine schillernde Figur. Aber ein Mann, der Tango tanzt, da hört man dann eigentlich eher so abfällige Dinge. Das sind halt Männer, die können sich nicht so richtig festlegen, die suchen immer rum nach irgendwelchen Frauen, weil sie keine richtige Beziehung haben. Also sie werden defizitär beschrieben. Und sie werden gern auch defizitär beschrieben in soziologischer Hinsicht, dass gesagt wird, das sind eher Männer, die eben beruflich nicht erfolgreich sind, die müssen sich dann auf der Tanzfläche profilieren, sie versuchen da Frauen zu beeindrucken, weil sie es sonst nicht können. Und diese Zuschreibungen, auch wenn die zutreffend sein mögen, ich kenne dazu keine soziologische Studie, obwohl es, glaube ich, eine geben soll in den Niederlanden,
weiß
ich
nicht. Doch, ja. Ja.
Ich würde Männer, die tanzen, grundsätzlich anders beschreiben und auch Männer, die Tango tanzen, anders beschreiben. Ich erlebe das als sehr mutig, für einen Mann zu tanzen. Und Tango zu tanzen ist noch mutiger, weil es viel, viel schwieriger ist. Es ist ja kein leichter Tanz, sondern ein sehr schwerer Tanz, der, ich glaube, gerade für Männer mit einem traditionell klassischen Männerbild im Kopf eine große Herausforderung darstellt.
Aber da kommen ja einige Facetten dazu. Zum einen, die Herausforderung besteht jetzt nicht nur in der Technik, in der Möglichkeit, sich unfallfrei zu bewegen, zu wissen, was der rechte und der linke Fuß ist und die Frau nicht in den Haufen zu rennen oder Follower nicht in den Haufen zu rennen. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass ja, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber dass möglicherweise der Erfolg des Tango Argentino hier in Europa als Tanz, ich glaube sogar weltweit, möglicherweise auch darauf beruht, dass diese Geschlechterbilder aufgeweicht werden, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die die andere Geschlechterrolle einnehmen wollen, also Transfrauen, Transmänner. Und der Tango-Tanz ja eigentlich in Wahrheit ein furchtbar konservativer Tanz ist. Mann, Frau. Also meine ersten Unterrichtsstunden habe ich bekommen, vor 25 Jahren, glaube ich, und da war der Begriff eigentlich, die Männer machen so und dann machen die Frauen so. Und nicht die Leader und die Follower und schon gar nicht die Proposer und die Interpreter. Und schon gar nicht hat man auf einer Milonga damals zwei Männer miteinander tanzen gesehen. Oder noch schlimmer, Mann hat die Follower-Rolle und Frau hat die Leading-Rolle. Und das ist heute hundertprozentig in Berlin noch mehr als in Wien gang und gäbe. Und kein Mensch sagt was. Ja. Und in Buenos Aires angeblich ebenfalls, außer in stockkonservativen Milongas.
Ja, ist in Berlin so, zweifelsohne. In Berlin ist das sehr.
Was die Frage aufwirft, ja, okay. Darauf wollte ich hinaus, nämlich, kann der Erfolg des Tango auch darauf beruhen, dass es hier ein quasi gefahrloses Zurückkehren gibt zu dieser klassischen Rolle für die meisten Menschen, die auf einen Milonga gehen? Mann hat die Leading-Rolle und gibt auch vor, und Frau hat die Follower-Rolle. Und hoffentlich darf sie interpretieren und ist nicht Sklave in der unfassbar engen Armhaltung. Aber dass es hier wieder ein Zurück gibt sozusagen zu dieser Führungsrolle und geführt werden Rolle.
Also gefühlt würde ich sagen, dass das nicht der Grund ist. Sondern dass eher, also ich würde auch sagen, der Tango kommt aus so einem patriarchalen System und er ist auch er bedient erstmal diese klassischen Männer-Frauen-Rollen oder hat er bedient am Anfang. Aber heute erlebe ich das nicht mehr so. Also heute, wie der Tango zumindest in Berlin unterrichtet wird, wird er unterrichtet als ein Tanz, der im Dialog, im gleichberechtigten Dialog passiert, also wo führend und folgend nicht höher und niedriger, sondern gleichwertig sind und ist deswegen interessant für selbstbewusste Frauen, die gerne aber ihr Frausein auch leben. Also die nicht nur im Beruf ist man ja doch eher auf seine Leistung, geht es um Leistung und Funktion, die vergleichbar sein muss mit der des Mannes oder wo es keinen Unterschied gibt. Im Tango spielt das spielen Dinge eine Rolle wie die Lust, sich schön zu machen, die Lust, sich zu zeigen, die Lust zu flirten. Dies alles hat im Tango einen Raum. Erotik spielt eine Rolle. Und zwar egal jetzt, ob zwischen Mann und Frau oder zwischen Frau und Frau. Und deswegen glaube ich, dass Tango ein Ort ist, wo diese Dinge sein dürfen. Und glaube weniger, dass es damit zu tun hat, dass dort konservative Rollenbilder vermittelt werden, weil ich das so nicht erlebe. Also, ja. Mhm.
Du sagst, Erotik spielt eine Rolle. Ja, das wissen wir alle. Du tanzt auch mit Frauen manchmal. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. In welcher Rolle dann?
Also ich tanze immer nur die folgende und habe auch keine Ambitionen zu führen. Vielleicht, weil ich sonst schon im Leben irgendwie zu viel führe und verantworte und ich möchte das irgendwie im Tango nicht. Aber ich tanze auch gelegentlich mit Frauen, ja. Wenn ich auch sagen muss, dass ich persönlich, und das hat vielleicht was mit dem erotischen Aspekt zu tun, lieber mit Männern tanze.
Hat das nur damit zu tun oder wie gestaltet sich das für dich? Also was ich, visuell meine ich da einen Unterschied zu sehen immer wieder, also dass, wenn Frauen miteinander tanzen, dass es oft fluider wirkt im Durchschnitt jetzt, als wenn Männer mit Frauen tanzen, da wird es, das ist mehr Kraft, dafür wird auf der anderen Seite fast ein wenig dynamischer oder kraftvoller. Sehe ich das richtig oder?
Dass Frauen fluider führen.
Ja, dass es irgendwie runder wirkt und ich weiß nicht, sanft ist vielleicht ein blödes Wort, aber.
Ich tue mich schwer, das zu vergleichen.
Also auch weniger Kraft dahinter stecken kann, logischerweise.
Ja, aber körperliche Kraft, weiß ich jetzt nicht, ob die so entscheidend ist im Tango. Die Energie ist entscheidend. Ja, die Energie. Und natürlich, jetzt könnte man sagen, gibt es männliche Energie, gibt es weibliche Energie? Ist das ein Unterschied, die zu spüren? Also ich habe eine meiner schönsten Milongas mit einer Frau getanzt, weil die so wundervoll geführt hat. Da kann ich jetzt nicht sagen, männliche, weibliche Energie. Sie hat einfach eine richtig tolle Energie gehabt. Sie hat super klar geführt. Das war ein wirkliches Vergnügen, mit ihr diesen Milonga zu tanzen. Tue ich mich schwer.
Das Schreiben war vor dem Tango-Tanzen schon lange. Und du hast doch nicht gedacht, über Tango zu schreiben, wie du damit begonnen hast. Deine ursprünglichen Themen waren ja ganz andere. Du warst, glaube ich, auch Journalistin, wenn ich das richtig gelesen habe und in Erinnerung habe. Deine ersten Themen waren eigentlich, also ein Thema, das mir sehr stark ist im Kopf hängen geblieben, ist finanzielle Gewalt gegen Frauen. Ist das Thema nach wie vor in deinem Berufsleben präsent?
Nee, in meinem Berufsleben, also ich habe einen Brotjob, in dem ist mein Schreiben nicht präsent. Und dann habe ich ein Leben als Autorin und Verlegerin und das Thema finanzielle Gewalt immer noch präsent. Ja, also ich arbeite dafür immer noch. Ja. Mhm. Ich befasse mich damit noch. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, das Buch rausgebracht, Du mit deiner scheiß Altersarmut. Das ist ein Interviews mit betroffenen Frauen, weil ich nach dem ersten Buch, was jetzt ein bisschen länger her schon ist, bis das Geld euch scheidet, wollte ich nochmal verifizieren, dass es noch ein Thema ist. Ja, ich muss mich ja nicht mit was befassen, was kein Thema mehr ist. Und das ist erschreckenderweise nicht nur immer noch ein Thema, sondern das nimmt eher an Bedeutung zu, weil die Frauen selbstbewusster werden. Ja, weil das die Erwartung in der Beziehung, gleichberechtigt zu leben, immer normaler wird für Frauen. Und die Situation, dass ein Mann das nicht teilt, halt immer wieder vorkommt und dann große Hilflosigkeit auslöst. Auch zu erleben, dass man da wenig Unterstützung erfährt.
Hat sich in der Gesetzeslage seither nichts Entscheidendes geändert, um das irgendwie auszugleichen?
Ja, der Gesetzgeber sagt, was Ehen angeht, ja immer schon, dass die Paare das im Innenverhältnis regeln sollen, wie sie ihre Angelegenheiten regeln. Und damit ist eben Tür und Tor geöffnet für Gewaltbeziehungen. Und wohingegen bei körperlicher Gewalt Anzeigen erfolgen können und auch erfolgen und Männer dann auch des Hauses verwiesen werden, wenn die Anzeige erstattet wird, oder bei Vergewaltigung ist inzwischen in der Ehe auch strafbar. Das ist bei finanzieller Gewalt eher so, dass es so ein Tabuthema ist. Also ich würde nicht sagen, dass es da keine Gesetze gibt, die greifen, sondern man kann einen Mann, der einen beklaut, sage ich mal, oder der einen betrügt finanziell oder der Urkunden fälscht, den kann man anzeigen, auch wenn es der eigene Ehemann ist. Aber wer tut das? Ich habe das getan.
Ja,
ich habe das getan. Ich habe meinen damaligen Ehemann angezeigt. Der hat auch eine Strafe bekommen dafür, dass er meine Unterschrift gefälscht hatte. Und mir war ehrlich gesagt damals nicht bewusst, was für ein Einzelfall ich bin. Also, dass das einfach sonst kaum jemand macht. Wie ja auch das Wort finanzielle Gewalt, wenn ich das richtig wahrnehme, eigentlich durch mich im deutschen Sprachraum etabliert wurde. Es gab dieses Wort gar nicht. Und wenn man heute googelt, finanzielle Gewalt, stößt man als erstes auf mich. Und das ist für mich schon Ansporn, mich weiter mit dem Thema zu befassen, weil ich einfach Frauen unterstützen möchte, die davon nach wie vor betroffen sind und erheblich leiden. Ja, auch weil sie auf so viel Unverständnis stoßen. Weil es eben heute, jetzt sind wir bei einem Lieblingsthema von mir, also du musst das abbrechen, weil eben das Narrativ in der Gesellschaft ist, dass eine Frau, wenn sie finanziell unabhängig oder gleichberechtigt sein möchte, eben erwerbstätig sein muss. So lautet das Narrativ. Das heißt, wenn sie es nicht ist, ist sie ja irgendwie selbst schuld, weil sie nicht genug Anstrengungen unternommen hat, um das zu werden. Und damit wird die Realität von Frauen einfach verkannt. Und das ist etwas, was mir wirklich Antrieb ist, mich künftig noch mehr dafür zu engagieren, dass Frauen bei diesem Thema besser geschützt werden vor der Gewalt, die sie erleben können in ihren Beziehungen. Und diesen Schutz können sie nicht selbst erbringen, sondern der muss gesellschaftlich erbracht werden. Also ich wünsche mir einfach eine viel, viel höhere Sensibilität überall, in Banken, in Gerichten, also mehr Bewusstsein auch dafür, was zwischen zwei Menschen in finanzieller Hinsicht passieren kann in Beziehungen, bei Männern natürlich auch. Und was die Gesetze angeht, da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich damit befassen würden, was geschehen muss, damit Frauen besser geschützt werden können. Da bin ich, als Autorin habe ich immer eher den Eindruck, es ist meine Aufgabe, den Finger auf Wunden zu legen oder hinzuzeigen, aber ich bin keine Juristin.
Ja, also, und du willst auch nicht politisch tätig werden, im Sinne einer parteipolitischen...
Ich bin es bisher nicht. Ich muss gestehen, ich habe gerade heute Vormittag gegoogelt nach einer... Ja, da habe ich es mir echt überlegt, weil es gibt eine Frau, die hat ja jetzt zu Wege gebracht, dass ein Gesetz innerhalb von 3 Jahren geändert wurde, nämlich... Nach Fehlgeburten haben Frauen jetzt Anspruch auf Mutterschutz. Und das hat eine Frau im Alleingang, Nicole Sargowski, durch eine Petition durchgeboxt. Sie ist beruflich in der PR tätig und weiß also, wie man in der Öffentlichkeit Themen bewirbt. Aber sie hat das einfach durch eine Petition zu Wege gebracht. Sie ist dann auch wieder in die SPD eingetreten, aus der sie vorher ausgetreten war. Also sie hat das sehr schlau und klug gemacht. Aber sie ist mir irgendwie ein Vorbild. Ja, sie ist viel jünger als ich. Aber ich habe das wirklich auch heute Morgen nochmal nachgelesen und habe gedacht, eigentlich würde ich gerne in diese Fußstapfe treten und das ähnlich etwas auf den Weg bringen. Vielleicht den Mutterschutz ausweiten. Ja, dass man sagt, warum endet der eigentlich nach 2 Monaten? Mütter sollten auch geschützt werden in finanzieller Hinsicht, auch nicht nur beim Arbeitgeber, sondern auch in ihren Beziehungen. Und zwar ohne reinregieren zu wollen in die Beziehungen, darum geht es nicht, sondern sie zu schützen in dem Fall, dass sie finanziell übervorteilt werden. Ja, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen.
Den Raum mache ich es allerdings wieder zu. Danke dafür allerdings, das ist eine sehr wichtige Information und alles Gute dafür. Aber zurück zum Tango. Ich habe 2 Bücher von dir. Das eine ist eben die Tango Dreams, wo ich das Gefühl habe, das sind jetzt nicht ganz so fiktive Geschichten, sondern da bist du, glaube ich, im Mittelpunkt und deine Beobachtungen. Und dann gibt es das Buch Tango Sehnsucht. Das sind jetzt aber jetzt schon wahrscheinlich fiktive Kurzgeschichten mit verschiedenen Protagonisten.
Tango Sehnsucht oder die Tango tanzenden Liebhaber?
Also sind Entschuldigung, die Liebhaber, ja, genau. Und dann habe ich die Tango-Sehnsucht, genau. Was muss man tun, um als Protagonist, ob man will oder nicht, in deinen Kurzgeschichten zu erscheinen?
Das Das ist ja eine lustige Frage.
Nein, aber du hast mit dem Tango tanzen begonnen. Und wie rasch hast du entdeckt, dass das ein Mikrokosmos ist, der es wert ist, darüber zu schreiben, weil so viele Dinge da passieren können und so viele unterschiedliche Menschen da zusammenkommen und das ihre einbringen und andere wiederum irgendwie darauf reagieren und so weiter, und dass das so ein bisschen möglicherweise ein Brennpunkt ist, den man mit einer Lupe ganz gut betrachten kann, aber der nicht jetzt nur im Tango passiert, sondern eigentlich sind ja die gleichen Menschen, die da zusammenkommen wie im Berufsleben oder auf der Straße oder in der Politik oder sonst irgendwo. Aber offensichtlich stimmt das, bringt der Tango doch einiges noch klarer an die Oberfläche als sonst im Alltagsleben. Sehe ich das richtig?
Ich finde ihn sehr inspirierend. Also ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe irgendwann beschlossen, ich schreibe jetzt über den Tango, weil er ein kulturell so wichtiges Thema ist. Ja, oder so war es nicht, sondern ich habe angefangen zu schreiben, weil ich nicht anders konnte, weil er wahnsinnig inspirierend ist. Also ich reagiere als Schreibende, ich interagiere mit der Welt, aber ich reagiere ja ganz viel. Also die Inspiration kommt von außen. Und der Tango ist bis heute für mich wahnsinnig inspirierend. Das fällt mir sehr schwer, auf eine Milonga zu gehen und danach nicht zu schreiben. Ich muss mich wirklich zwingen, es nicht zu tun. Und deswegen, damit hängt sicher auch zusammen, dass ich relativ wenig tanzen gehe, weil ich gar nicht so viel Zeit habe.
Das ist so viel. In der Nacht nachher noch statt ins Bett zu gehen.
Ja, das ist ja auch alles eine Zeitfrage. Ja. Er ist wahnsinnig inspirierend, weil ich, und ich glaube, das hat was zu tun mit der Intensität des Erlebens. Also die Bedeutung, die er gesellschaftlich hat, ist ja eher, da kann man so intellektuell drüber sprechen, aber die Intensität des Erlebens, auch des sinnlichen Erlebens, die ist es, die mich zum Schreiben bringt. Die ist die Inspiration. Und deswegen schreibe ich ja gar nicht so sehr über den Tango, ich erzähle ja mehr aus dem Tango oder von mir im Tango. Und die Männer, die in den Geschichten landen oder in den Kolumnen landen, sind eben Männer, die das vermittelt haben. Denn der Tango ist ja nicht abstrakt, der ist ja konkret. Und ich erlebe ihn ja mit konkreten Menschen auf Milongas. Das sind eben mehrheitlich Männer, es sind auch Frauen, es kommen ja auch Frauen in den Kolumnen vor. Und die führen dann eben vermittelt über dieses sinnliche Erleben dazu, dass sie dann Figuren in meinen Kolumnen werden. Wobei, was die Erzählungen angeht, ich besonders interessant finde, dass einige der Protagonisten habe ich mit den Texten ja dann auch konfrontiert. Also ich habe ihnen die Texte zu lesen gegeben, weil ich jetzt keine Lust hatte, hinterher verklagt zu werden wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte oder irgend sowas. Und das für mich Interessante war, dass einige sich gar nicht wiedererkannt haben. Also die haben dann gesagt, ja, schöne Geschichte, aber was hat das mit mir zu tun? Und das finde ich einfach deswegen interessant, weil es so dieses Verhältnis zwischen Realität und Fiktion berührt. Und ich insgesamt grundsätzlich interessant finde, die Grenze zwischen dem, was man so nennt, autobiografisches Erzählen und fiktionales Erzählen. Diese Grenze ist für mich nicht so deutlich, wie viele Menschen die ziehen. Man weiß zum Beispiel auch aus der Neurowissenschaft, dass Menschen dazu neigen, ihr Leben lang ihre eigene Geschichte immer wieder neu zu erzählen. Das heißt, man fiktionalisiert die eigene Geschichte im Laufe des Lebens immer wieder neu. Und dieser Aspekt ist es, glaube ich, auch, der mich bei den Kolumnen oder in den Erzählungen, der mich einfach fasziniert. Also diese Grenze zwischen Realität und Fiktion, die ist im Tango, wird die für mich besonders deutlich in ihrer Verschwommenheit, weil man eben sich sehr nah kommt, körperlich, emotional, seelisch, nichts übereinander weiß und damit ein Riesenraum geöffnet wird für Fiktion. Dadurch ist der Tango so, so inspirierend, weil er diesen Raum öffnet.
Also die Fantasie hat Spielmöglichkeit.
Die Fantasie hat Spielmöglichkeit, aber auf Basis einer ganz konkreten, sinnlichen Erfahrung. Es ist keine freie Fiktion. Also ich denke mir ja niemanden im luftleeren Raum aus, sondern das sind sehr konkrete Menschen, von denen ich wahrnehme, wie sie schwitzen und sich bewegen und was sie sagen. Aber dennoch ist es ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus deren Realität. Und dieses Phänomen, dass man sich so nah fühlt im Tango. Nähe hat ja, also was ist das für eine Nähe? Nähe hat ja zu tun mit, etwas berührt sich. Aber was berührt sich da eigentlich? Also Fantasien, es berühren sich auch Fantasien und Träume und Sehnsüchte. Und die können sich momentweise sehr, sehr schön verbinden. Und dann hört man auf. Und wenn man hinterher weiterredet, merkt man vielleicht, dass da sonst gar nichts Verbindendes ist. Das finde ich sehr faszinierend.
Also die eine Kommunikation, die nonverbale, kann großartig funktionieren, aber die andere dann ist eher, hinterlässt einen schalen Nachgeschmack.
Kann so sein, es muss nicht so sein. Es kann auch umgekehrt sein, dass man jemanden sehr, sehr anregend findet und spannend im Gespräch und dann auch über Tango zum Beispiel, ja, und dann tanzt man miteinander und dann denkt man so, okay, also wir verstehen uns zwar gut intellektuell und im Austausch über Tango, wir haben ein ähnliches Verständnis, aber mit dem Tanzen klappt trotzdem nicht. Also es sind zwei Welten.
Hast du das Gefühl eigentlich, dass es mal ein Ende geben wird, dass du alle Geschichten dann schon mal beschrieben hast?
Na, sagen wir so, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass ich nicht mehr möchte. Ja, also es gab nach diesem ersten Moment, den ich schon beschrieben habe, mit der engen Umarmung, die mir jetzt nicht so leicht fiel, gab es dann nochmal einen Moment nach dem endgültigen Ende der Beziehung mit diesem Tanzpartner, mit dem ich eben viel gelernt habe. Und als das endgültig vorbei war, da hatte ich auch wirklich eine Tango-Krise, wo ich dachte, dann möchte ich nicht mehr Tango tanzen. Also weil diese Form von Verbindung von Liebe und Tango, und das war für mich ideal, das fand ich einfach unvergleichlich auch zu allen anderen Tango-Erlebnissen. Und danach habe ich auch erstmal eine Pause gehabt. Aber nach der Pause dann wieder neu in den Tango zu gehen, das war halt wieder wie beim ersten Mal. Und dann, jetzt bin ich wieder ganz, ganz glücklich mit dem Tango. Und bin auch wirklich jedes Mal, wenn ich zu einer Milonga gehe, sehr erfüllt. Ich komme sehr glücklich wieder. Ich meine, mit den Jahren ist es auch so, dass selbst in Berlin, und obwohl Berlin sehr, sehr groß ist und ich auf den Milongas die meisten Menschen nicht kenne, gibt es aber jetzt doch auch einzelne Orte. Ja, es gibt viele Orte, wo ich fast niemanden kenne. Aber es gibt auch einzelne Orte oder einzelne Milongas, muss man vielleicht sagen, wo ich dann plötzlich zwei Hände voll kenne und dann ist so ein Gefühl von, das ist ein bisschen jetzt auch meine Welt geworden, mein Zuhause geworden. Das ist schon auch sehr schön.
Wie stellt sich die Berliner Community eigentlich dar für dich? Ist sie eher offen oder gibt es quasi in Milongas Stämme, die nur untereinander tanzen und man vielleicht nicht mal Gast sein darf? Oder ist es sehr durchmischt und lebendig und da gibt es wenig Dünkel, also abgesehen vielleicht von Einzelpersonen?
Also ich erlebe die Berliner Tango-Szene als sehr, sehr vielfältig, so vielfältig wie Berlin eben ist. Ich meine, wenn man durch Berlin reist, dann sieht man, dass jeder Kiez, jeder Bezirk hat mehrere Kieze und jeder Kiez hat sein eigenes Gesicht und seine eigene Individualität. Und das erlebe ich in der Tango-Szene auch. Es gibt einfach eine unglaubliche Vielfalt und einen großen Reichtum an unterschiedlichen Milongas, an unterschiedlichen Unterrichtsstilen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also wir haben halt hier nicht ein, zwei oder drei Milongas, wir haben hier wirklich einen ganz großen Reichtum und eine ganz große Vielfalt. Und das ist jetzt innerhalb der einzelnen Communities, ob es da sowas wie Dünkel gibt, ich glaube, das liegt viel im Auge des Betrachters. Also es gibt sicher viele, also ich kenne viele, die über einzelne Milongas sagen, ja, da herrscht Dünkel vor, da tanzt niemand mit mir. Ich kenne auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin unsichtbar, niemand sieht mich. Ja. Manchmal hat das was mit der eigenen Befindlichkeit zu tun, also dass man einfach an dem Tag vielleicht nicht so gut drauf ist wie an anderen. Manchmal hat es auch wirklich vielleicht damit zu tun, dass man in eine relativ geschlossene Gesellschaft gekommen ist. Das kann passieren, aber ich würde halt wirklich sagen, das kann passieren. Ja, das kann in so einer großen Stadt wie Berlin passieren, aber in anderen Orten ist es dann wieder sehr, sehr offen und jeder tanzt mit jedem. Also mein Eindruck ist schon, wenn ich in kleineren Städten gewesen bin, dass dort die Herzlichkeit, mit der man dann so als Berlinerin begrüßt wird, eine größere ist, weil man eben was Besonderes ist. Wenn man jetzt in Chemnitz oder in Leipzig oder so, da fällt man auf, wenn man fremd ist und wird persönlich begrüßt. Das findet in Berlin eher nicht statt, ja, wäre aber auch seltsam. Aber ich finde einfach toll, dass wenn ich auf Milongas gehe, dass ich ins Gespräch mit Menschen aus aller Welt komme. Das ist faszinierend, woher, ob aus Norwegen oder Türkei oder Spanien, also aus allen möglichen Ländern sind Menschen in Berlin und tanzen Tango und tanzen eben mit dem gleichen, so wie du es gesagt hast, mit dem gleichen Repertoire an Schritten, an Bewegungen, an Kommunikation. Das ist toll, das steht für mich im Vordergrund.
Wie ist das Verhältnis aus deiner Sicht der Tango-Schulen untereinander? Auch bezogen dann auf die Schüler, tanzen dann die einen mit den anderen oder wie sprechen die Lehrer der anderen? Ist es eher ein kooperatives Zusammenleben in dieser großen Stadt oder ist es eher so, naja, wirklich Tango tanzen lernst du nur bei uns und dort schon gar nicht und so weiter?
Also ich nehme wahr, dass die Tanzschulen gut miteinander kooperieren, dass sie auch Festivals und so zum Teil ja gemeinsam veranstalten, also dass es da eine große Kooperationsbereitschaft gibt und auch das Wissen, dass man sich ja nicht gegenseitig wirklich was wegnimmt, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Tango lieben in Berlin. Und auch wenn es sicher eine gewisse Konkurrenz geben mag, ist diese Vielfalt einfach ein Markenzeichen von Berlin. Das ist das eine. Und das andere ist, sicher gibt es immer Schüler, die sich mit ihrer Schule oder ihrem Lehrer überidentifizieren. Ja, und wo dann, das glaube ich aber fast, dass das mehr von den Schülern ausgeht als von den Lehrenden, die dann ihren Lehrer so zum Guru machen und sagen, nur so wie der das macht, ist das richtig. Das gibt es sicher auch. Ja, kenne ich auch. Aber das ist, glaube ich, menschlich, dass man sowas tut. Ich persönlich habe ich war in vielen Tango-Schulen unterwegs. Ich habe bei vielen Tango-Lehrern und Lehrerinnen reingeschnuppert und auch viel mitgenommen. Also ich kann immer nur sagen, ich liebe diesen Reichtum in Berlin und die Vielfalt und das steht für mich im Vordergrund.
Du würdest auch eher die These vertreten, es ist sinnvoll und klug, Tango-Lehrer von Zeit zu Zeit zu wechseln und verschiedene Ansätze kennenzulernen.
Sagen wir so, ich bin ja nicht so eine meisterliche Ratgeberin, aber ich persönlich, für mich, ich war immer neugierig oder ich bin es immer noch. Ich bin einfach neugierig, Dinge kennenzulernen und unterschiedliche Stile kennenzulernen. Und sicher hat auch eine Rolle gespielt bei meinem Wechsel der Tanzschulen, dass ich erstmal kennenlernen musste, wie lerne ich eigentlich am besten. Das ist auch ein Teil dieser Entdeckungsreise. Das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, dass ich dachte immer, ich sei doch eher intellektuell unterwegs und Sprache sei für mich ganz wichtig. Also im Tango habe ich festgestellt, da ist das für mich nicht wichtig. Da ist mir wichtig, dass ein Lehrer mich in den Arm nimmt und das mir zeigt. Ich lerne eigentlich nur über Zeigen, nicht über Worte. Das war ein langer Weg, um dahin zu kommen, um das zu verstehen.
Also eher kinästhetisch.
Ja, das war mir gar nicht bewusst, widersprach auch meinem Selbstbild, aber ist faktisch so. Und das war sozusagen eine Reise, dahin zu kommen. Jetzt weiß ich das. Ich weiß auch, wie wichtig mir positive Bestärkung ist und wie wichtig es mir ist, dass es ein kleiner Rahmen ist, weil ich sehr leicht ablenkbar bin. Also wie viele hochsensible Menschen, ja, bin ich also sozusagen sehr schnell reizüberflutet. Und wenn ich also in einem Raum bin mit 30 Paaren, dann bin ich so beansprucht von der Wahrnehmung all dieser vielen Paare, dann geht der Unterricht an mir eigentlich vorbei.
Man wird abgelenkt, das geht
ja, nicht anders. Ich kann so nicht lernen. Ja, deswegen, aber das ist halt persönlich für mich so. Aber ja, ich glaube, es kann nicht schaden, dass man, also wenn ich jetzt einen Tipp geben sollte, glaube ich, es kann nicht schaden, sich umzutun und verschiedene Lehrer sich anzugucken.
Apropos umzutun, ist Buenos Aires für dich auch so ein Mekka, wo man unbedingt mal hingefahren sein muss?
Nein, gar nicht. Das reizt mich kurioserweise gar nicht. Vielleicht auch, weil ich den Tango aus Argentinien ein bisschen so wie so ein Exportschlager erlebe und auch den nicht so richtig reizvoll finde. Mich reizt Istanbul. Ich möchte gerne in Istanbul Tango tanzen und ich werde das auch tun im Oktober diesen Jahres. Ich habe schon gebucht.
Ja. Warum Istanbul mehr als Buenos Aires?
Weil mich, glaube ich, mehr als die Vergangenheit des Tangos seine Zukunft interessiert. Und weil ich den Eindruck habe, es ist gefühlt, ja, aber ich habe den Eindruck, dass Istanbul eher so eine Hausnummer der Zukunft ist. Also hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich in Berlin gibt es ja auch einige türkische Tango-Tänzer oder türkischstämmige Tango-TänzerInnen. Und ich finde, dass zum Teil sie so schön tanzen, das fasziniert mich richtig. Und ich gehe halt nach dem, wo es mich hinzieht. Und da zieht es mich hin. Ich glaube, dieses Aufeinanderprallen der Kulturen, also dieser patriarchal-islamischen Kultur und der moderne Westen, das prallt in Istanbul doch nochmal anders aufeinander als in Buenos Aires vielleicht. Und deswegen reizt mich Istanbul mehr.
Es ist eine spannende Stadt, ja, auf jeden Fall. Und ich war auch noch nicht dort. Und bin auch hin und her gerissen. Am liebsten möchte ich beides machen, irgendwann nochmal.
Ich sage jetzt auch nicht, dass ich nicht... Ja, aber man muss sich entscheiden im Leben. Und ja, vor die Entscheidung gestellt war dann für mich, zieht es irgendwie nach Istanbul. Trotz der politischen Verhältnisse, muss man immer dazu sagen. Ja, die reizen mich jetzt nicht so sehr. Aber da leben ja auch Menschen.
du bist so unfassbar aktiv. Also ich kriege das so mit, wenn ich deine Biografien anschaue, die auf Websites existieren, nachlesbar sind. Immer nur sehr kurz, aber doch, wenn man kann zusammenbauen. Du bist Autorin, du tanzt Tango, du schreibst über dieses, jenes, solches, über finanzielle Gewalt gegen Frauen, aber auch sehr viel über Tango. Du hast übrigens auch einen eigenen Podcast, Privatlesungen heißt der, und einen zweiten eben zum Thema finanzielle Gewalt gegen Frauen. Beim Podcast ist mir aufgefallen, da ist, glaube ich, Pause seit 2 Jahren. Ist das bewusst absichtlich oder weil sich halt herausstellt, naja, das ist halt schon auch eine Arbeit, die halt nicht so wichtig ist dann wie anderes?
Na, sagen wir so, das macht mir sehr viel Spaß mit dem Podcast. Der ist entstanden, ich glaube, beide sind entstanden während Corona. Während Corona war das einfach...
Da ist viel entstanden natürlich.
Deswegen auch Privatlesung. Ich konnte keine Lesungen mehr machen. Also irgendwie war das so das Mittel der Wahl. Ich mache sehr viel und ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und seit eben wieder Lesungen offline stattfinden können, habe ich jetzt eine neue Lesereihe in einem Coworking-Space in Zehlendorf, die ich monatlich mache. Die will auch vorbereitet sein. Ich habe neue Autoren, neue Buchprojekte für meinen Verlag. Ich mache einfach sehr, sehr viel und kann nicht alles gleichzeitig so gut bedienen, ja, dass ich es jetzt regelmäßig immer machen würde. Aber er ist nicht tot. Also er soll weiterleben. Ja, aber es, ja, deswegen die Pause.
Auch du hast nur ein Leben, wie wir alle.
Ja, und auch mein Tag hat nur 24 Stunden, leider, ja.
Genau. Was löst das für ein Gefühl aus? Macht das irgendwie traurig, dass da nicht mehr machbar ist, weil einfach die Zeit nicht reicht und auch das Alter voranschreitet und kommt?
Nein, das macht mich nicht traurig. Es macht mich glücklich, dass ich erstmal schon so alt werden durfte, wie ich bin und dass ich auch ein sehr reiches Leben bisher hatte, wie ich finde. Ich habe 3 ganz wundervolle Kinder großgezogen, die jetzt inzwischen auch schon 3 wundervolle Kinder haben. Also das ist ein großes Glücksgefühl und ich bin auch sehr dankbar, dass ich als Frau dieses Leben so führen kann, wie ich es führe, frei, unabhängig von einem Mann. Ich habe meine Kinder auch weitgehend alleine großgezogen. Ich empfinde das als ein großes Glück, so frei leben zu dürfen. Weil das keine Selbstverständlichkeit ist in einer Welt, wo Femizide an der Tagesordnung sind. Und dass das Leben endlich ist und die Zeit begrenzt ist, das wissen wir. Manchmal habe ich schon gedacht, ich könnte öffentlichkeitswirksamer sein und erfolgreicher mit einem Thema, wenn ich mich auf eines fokussieren würde. Oder wenn ich mich fokussiert hätte. Ich hätte auch mehr Resonanz in der Öffentlichkeit haben können. Ich hätte einen ganz anderen Weg gehen können, wenn ich zum Beispiel nur ein Kind gehabt hätte oder nur gar kein Kind gehabt hätte. Ja? Aber das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist so, wie es ist und es ist so bunt und so reich, wie es ist. Und ich bin ja noch nicht tot. Also ich habe ja noch ein bisschen, ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen Zeit vor mir habe, in der vielleicht dann auch mein Brotjob zurücktritt, meine Energie bleibt und ich dann das ein oder andere doch noch intensiver werde vorantreiben können. Das ist mein Wunsch. Und Wünsche sind ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja, ob sich die alle realisieren lassen, ist eine andere Frage, aber ich möchte sie zumindest haben und alles tun, was ich kann, damit sie realisiert werden.
Hast du da einen Wunsch auch an dein persönliches Tango-Leben?
Also ich habe im September nehme ich teil an einem Literaturfestival im Kloster Korin.
September 2025, müssen wir dazu sagen.
2025 im September. Und da wünsche ich mir, da habe ich einen Auftritt zugesagt, zu dem ich noch keinen Tanzpartner habe. Ich wünsche mir sehr, dass ich bis dahin noch einen Tanzpartner finde. So bin ich manchmal übrigens, dass ich so vorauseilend, ja, ich sage schon mal zu, ich habe noch gar niemanden. Also das wünsche ich mir. Ich hätte lange Zeit gesagt, ich wünsche mir überhaupt wieder einen festen Tango-Tanzpartner. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Eigentlich würde ich eher mir wünschen, dass ich noch viel schöne Milongas erleben darf und dass ich auch weiterhin einen Beitrag durch meine Kolumnen leisten kann oder durch Veranstaltungen, dass Menschen diese Schwierigkeiten, die es im Tango gibt, die alle haben, eher mit Humor nehmen, als dass sie sich dann davon abhalten lassen, Tango zu tanzen. Das wünsche ich mir.
Das ist ein sehr schöner Schluss für diese Episode, denke ich mir. Vielen Dank, Leo.
Ich danke dir ganz herzlich.